Gut, auch von meiner Seite, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ja. Mit zwei Augen zu sehen. Ja. Das ist, weiß ich nicht, jahrelang hat man nichts mit den Augen und es ist selbstverständlich, wenn man es in der Früh aufmacht und man sieht. Und Gnade, wenn man nicht so ist, weiß man eigentlich, was einem gleich fehlt. Ja. 50% fehlen gleich mal, wenn man nichts sieht. Und danke nochmal fürs Beten für mich, dass das gut, wann ist, Kevin hat mich vorher gefragt, ne, aber was war denn jetzt eigentlich? Was hast du jetzt, ein Medikament genommen oder was war denn jetzt da überhaupt? Ich bin einfach dankbar, dass ihr dafür gebetet habt. Und ich weiß, der Herr hat es gesegnet. Und erst wie ich im Gebet gebeten hat, haben die Medikamente angefangen zu wirken, komischerweise. So habe ich sie empfunden. Vorher ist da nichts gegangen, da ist da nichts was geworden oder nichts was probiert. Erst wie die Nachricht in unsere Gemeindegruppen eingeschrieben hat, haben wir es besser geworden. Okay. Gut, zur Predigt heute. Ja. Ich bin angehalten oder versuche es kurz zu halten und ich bemühe mich und bitte gleichzeitig um Barmherzigkeit, falls es mir nicht gelingt. Ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, immer, wenn ich eine Predigt beginne, zu erklären, wie es überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Warum bin ich auf das Thema überhaupt aufmerksam geworden? Warum hat mich der Herr einfach da hingeführt, dass ich darüber was nachdenke und meine Gedanken weitergibt? Und ich glaube einfach immer, dass es einfach leichter ist zu verstehen, wenn man weiß, was die Ursache für das Thema ist. Ja? Und wenn es nur ist, weil ich halt einfach über das Thema predigen will. Oder weil ich mich entschieden habe, über dieses Thema zu predigen, weil mir das der Herr ans Herz gelegt hat. Aber bei mir ist meistens seine Situationen im Leben oder Erlebnisse im Leben, die was einfach dazu hinführen. Ja. Und am Montag, den 19.07., vielleicht sehe ich da noch nicht so gut. Nein, am Montag, den 19.07., ja, das war also morgen vor zwei Wochen, hat mir Markus eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ich bin gerade vor der Arbeit nach Hause gekommen und habe dann diese Nachricht zu Hause gelesen. Und bevor ich jetzt da weiterrede, möchte ich auch festhalten, ich habe Markus vorher gefragt, ob er das weitergeben darf, ob er das sagen darf, was wir da geredet haben und was der Grund war, warum dass wir dann das Gespräch dann geführt haben, was wir dann geführt haben. Und es geht mir nicht darum, dass er da irgendwen bloßstelle oder irgendwen komisch ins Licht drückt, das wollte ich nicht, oder überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Sondern es würde einfach ein Stück weit zu verstehen geben, warum dass ich das zu dem Thema gekommen bin. Ich habe mir das WhatsApp an Screenshot, aber ich habe das so klar ausgedruckt, dass ich es nicht gescheit lesen kann. Jetzt muss ich da ein wenig näher zuhören. Und da hat der Markus geschrieben, mir am 19.07. Hallo, hoffe, ihr genießt alle die Ferien. Für kommenden Sonntag haben wir 20 Stück Freikarten bekommen, Ried gegen Austria Wien. Paul und ich haben uns gedacht, dies wäre ein super Einstand für die neue Saison. Könnt ihr uns bis Mittwoch informieren, wer Zeit, Lust und Laune hat? Eltern auch herzlich eingeladen. Liebe Grüße, Gregor und Paul. Dann hat der Markus gleich zurückgeschrieben, Herr Andi, wann gelesen, bitte um Rückruf, geht um Predigt, liebe Grüße, Markus. Wie gesagt, das war am Montag, der 19.07., am Sonntag, den 23.07., also letzten Sonntag, hat Markus gepredigt und ich habe diese Nachricht gekriegt. Und wie ich es gelesen habe, habe ich gleich zurückgerufen. Aber er war verhindert, er war in der Arbeit noch, hat dann auch geschrieben, er sitzt noch bei einer Kalkulation, hat gemeint, er meldet sich morgen. Ich habe ihm zugeschrieben, warum nicht jetzt? Und er hat zugeschrieben, sitzt doch bei einer Kalkulation. Dann habe ich zugeschrieben, dann reden wir halt heute Abend. Oder heute Abend habe ich dann einfach kurz zugeschrieben. Aber nachdem der Markus nicht gleich ans Telefon gegangen ist und wir nicht gleich über das Ganze reden haben können, ist doch einige Zeit vergangen und diese Zeit hat mich dann viele Gedanken beschäftigt. Was meint er mit der Nachricht, habe ich nachgedacht. Was würde denn überhaupt mit der Nachricht sagen? Ich habe so verstanden, ich möchte zum Fußball spielen, darum kann ich nicht predigen. Vielleicht würde er, dass ich mit ihm tausche, dass wir die zwei Sonntage da schon, dass ich letzte Woche, er vielleicht diese Woche. Warum schickt er mir denn das überhaupt? Ist denn das Fußballspiel so wichtig, dass ich nicht predigen kann? Er hat doch diesen Dienst zugesagt. Ich verstehe ihn nicht. Du, wie sage ich ihm das aber, was ich jetzt da gerade denke? Wie sage ich ihm das so, dass er nicht angefressen ist? Oder dass ich ihm vor den Kopf stoße? Solche Gedanken sind mir da durch den Kopf gegangen. Und das ist weitergegangen und weitergegangen. Ich habe sogar dann mit der Astrid drüber geredet, weil ich mir gedacht habe, Damale, was tue ich denn? Und zu den Gedanken sind auch noch gewisse Gefühle dazugekommen. Auf der einen Seite am Anfang Unverständnis. Dann irgendwo eine gewisse Enttäuschung, war entmutigt. Ich habe mir jetzt das Fußballspiel überlegt, die Predigt umgeschmeißen, wenn er die Predigt nicht machen kann, weil er zum Fußballmatch geht mit dem Sohnemann, weil er da Freikarten hat, einmalige Chance da, Ried gegen Austria und so weiter, Kinder da spielen. Wieso ist das wichtiger? Aber auf der anderen Seite verstehen, dass er mit seinem Buben dort hingehen kann. Und hingehen will. Hat mich zum Teil geärgert, ja. Hat mich aber dabei auf der anderen Seite selbst schlecht gefühlt. Weil ich konnte genau in derselben Situation sein. Und ich konnte genau die Überlegungen haben, die was der Markus hat, diese nachher noch umzusetzen. Aber ich muss ihm doch was sagen. Wie sage ich ihm denn das? Und das Ganze ist mir nachher durch den, beim Essen da durch den Kopf gegangen. Irgendwie ist mir der Hunger vergangen. Habe mich dabei schlecht gefühlt, habe mit der Asse da über das Ganze geredet. Habe dann auch gleich im Internet nachgeplaudert. Ja, wann geht denn leichtes Fußballmatch überhaupt an? Dann sehe ich eh, dass das erst am Nachmittag abpfiffen wird. Warum schreibt er mir dann die Nachricht? Ich verstehe nicht, ich verstehe das Ganze nicht. Ich muss einfach das abwarten, die Zeit, und dann mit ihm reden. Und so sind die ganze Zeit meine Gedanken gegangen. Mein Appetit ist auch verschwunden. Ich habe dann aufgehört zu essen, ich wollte nicht mehr essen. Ich habe mit der Astrid darüber geredet, gesagt, ja, sie weiß auch, wir müssen mehr warten, was sie sagt. Aber egal, was da jetzt auskommt, vielleicht war es nur ein Terminverständnis und hat der Markus auch nicht gecheckt, dass das mit der Predigt gleich zu vereinbaren ist, oder weil das Fußballmatch eh erst am Nachmittag ist, am späten Nachmittag, um 17 Uhr. Aber trotzdem habe ich das, also mir Aufgabe gesehen, dass ich mit ihm über das rede, aber wie mache ich das? Eigentlich will ich das gar nicht. Ich habe einen Widerwillen gehabt, dass ich das anspricht. Es ist mir gegen einen Strich gegangen. Ich will nicht in eine Diskussion gehen nach einem ganzen Arbeitstag, wo ich weiß nicht, wie viele sinnlosen Diskussionen geführt habe, wo es auch so nichts geführt haben. Und womöglich endet die Diskussion dann zum Schluss in einen Konflikt. Wie am besten ist anreden, wie am besten ist ausreden, ohne jemanden zu verletzen, vor den Kopf zu stoßen, zu verärgern, zu demotivieren und so weiter und so weiter. Und so ist die ganze Zeit mein Gedanken, wie war, so nenne ich es jetzt einfach, dahingegangen, bis eben der Markus und wir dann über das telefoniert haben. Und so habe ich einfach gewartet, bis zum Anruf von Markus. Und die Astrid hat das alles mitgekriegt. Und die Astrid hat auch das Gespräch mit Markus, das Telefongespräch, mitgekriegt, weil ich die Angewohnheit habe, wenn ich telefoniere, renne ich den ganzen Häusl über auf und an und ich bewege mich einfach. Das tue ich in der Arbeit auch. Ich stehe auf, wenn ich angerufen bin und renne umeinander. Der Moritz hat mich am Freitag angerufen, wie ich ihm dann gesagt habe, dass ich in der Arbeit bin, hat es mich gewundert, weil ich vor meinem Kopierraum gestanden bin und habe eigentlich gar nicht gecheckt, warum dass ich da hingerannt bin. Aber das bin ich einfach so gewohnt. Und die Astrid hat mir nachher von ihrer stillen Zeit erzählt. Das war noch ein Text aus der Bibel, den was ich jetzt mit uns lesen werde, und zu dem Text komme ich dann. Und hat mir auf das aufmerksam gemacht, was sie da gelesen hat. Und dass das eigentlich zu dem Gespräch, was ich da mit Markus geführt habe und zu der ganzen Situation, dass das einfach dazu passt. Und ich lese jetzt aus Lukas Kapitel 9, das ist ein sehr langes Kapitel im Lukas-Evangelium, die Seiten die Verse 57 bis 62, ja, das ist uns bekannter Vers, oder sind uns bekannte Verse, Lukas 9, die Verse 57 bis 62, und ich lese aus der Schlachtübersetzung vor, und dort heißt es, es geschah aber, als sie ihre Reise, also mit sie ist Jesus und seine Jünger gemeint, und die Reise ist nach Jerusalem gegangen. Ja. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Und es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihnen, also zu Jesus, zu seinen Jüngern: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Und der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch wieder ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Soweit die Verse, und ich möchte, bevor er das Gedanken weitergibt, nur kurz beten. Lieber himmlischer Vater, du hast uns dem Wort gegeben, du hast uns die Bibel gegeben, damit wir daraus lernen, damit wir wissen, was deine Gedanken für uns sind, dass wir wissen, was wir in Situationen zu machen haben, was wir in Situationen zu tun haben, wie wir uns zu verhalten haben und was es vor allem auch in diesem Text heißt, was es heißt, dir nachzufolgen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du einfach unser Herz anrührst und einfach ja, neu überdenken lässt, Herr, was es heißt, dir nachzufolgen. Und ich danke dir, Herr, dafür, für die vergangenen Wochen. Ich danke dir, Herr, für Markus, dass sie das ausreden haben können und dass du mir einfach auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast. Auch mit der Astrid, was mir das noch weitergeben hat. Ich möchte dich jetzt bitten, Herr, rede durch dein Wort zu uns. Amen. Das Kapitel 9 an sich ist ja ein sehr ereignisreiches Kapitel. Ja. Ein relativ langes Kapitel. Wir haben es bis zum Vers 62 gelesen. Und ziemlich am Anfang vom Kapitel 9 wird berichtet, wie Jesus 5000 speist. Ja. Ein Junge ist da hingekommen und hat einen Jünger zum Andreas, hat ihm sehr Jausen gegeben. Brot, ein bisschen Fisch. Und Gott, also beziehungsweise Jesus hat zu Gott gebetet, hat gedankt und hat es nachher verteilt und es sind über 5000 satt geworden, die was da dabei waren. In Kapitel 9 wird berichtet, wie Jesus verklärt worden ist, ja, wo seine Herrlichkeit sichtbar worden ist, wie er mit Jakobus, Johannes und mit dem Petrus auf dem Berg gestiegen ist und wo Jesus verklärt worden ist, also verwandelt, seine Herrlichkeit sichtbar worden ist, hell worden ist, gleicht hat. Und Petrus hat gleich wollen, dass er drei Häuser baut, damit sie da bleiben können, weil das so wunderbar schön war. Und dann geht es weiter und dann sind sie durch Samaria gereist. Im Kapitel 9, Vers 53 lesen wir, sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Das war ja ein Reiseziel. Und dann ist ihm auf dieser Reise diese Situation gekommen, wo drei Männer, sage ich mal, das sind alle in der männlichen Form angeredet, Männer, waren es junge, alte, ich weiß nicht, waren Männer halt, die was, mit denen was Jesus ins Gespräch gekommen sind. Ja. Und in dem Gespräch werden drei Situationen dargestellt. Ja. Drei Wünsche. Aber irgendwo auch drei Hindernisse, was demonstrieren sollen, was die Hauptgründe sind, oder die Haupthindernisse sind, warum will ich nicht nachfolgen? Warum, dass die Jüngerschaft so schwierig ist? Warum, dass das auf einmal ein Problem war? Schauen wir uns den ersten an. Im Vers 57 heißt es: Und es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Der erste war sich sicher, dass er Jesus überall hin nachfolgen will. Er hat nicht gewartet, bis er gerufen worden ist von Jesus, sondern er hat sich selbst gleich stürmisch angeboten. Ja, ich will dir folgen. Er hat ein großes Selbstvertrauen gehabt, aber auf der anderen Seite einen fehlgerichteten Eifer und war sich der Kosten seines Unternehmens nicht bewusst. Hat er überhaupt gewusst, was er da sagt? Hat er das überhaupt bedacht, was er da überhaupt sagt zu Jesus? Wir wissen, oder ich habe es vorher erwähnt, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jerusalem war die Endstation. Jesus ist in Jerusalem gekreuzigt worden. Im Kapitel 9, Vers 23, wollen wir da jetzt kurz zurückbleiben, da sagt Jesus auch etwas über die Nachfolge. Und Jesus sagt, er sprach aber zu ihnen allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber nicht selbst verliert oder sich schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und des Heiligen und der der heiligen Engel. Das sagt Jesus ein paar Verse vorher, wird von dem berichtet. War sich dieser erste Mann, der was zu Jesus gekommen ist, hey, ich will dir nachfolgen, war sich der dessen bewusst, was überhaupt er gesagt hat? Wohin du auch gehst, hat er ihm gesagt. Auf den ersten Blick scheint die Antwort von unserem Herrn Jesus keinen Bezug auf das Angebot des Mannes zu haben. Ja? Aber es gibt doch eine enge Verbindung dazu, denn Herr Jesus sagt praktisch, weißt du eigentlich, was es bedeutet, mir nachzufolgen? Es bedeutet, die Bequemlichkeiten des Lebens, die Vorzüge von ganz einem normalen Leben, hinter sich zu lassen. Das an zweiter Stelle zu stellen. Ich habe keine Wohnung, die was mein eigen ist. Ich habe keine Ruhestätte, wo ich mich niederlegen kann, die was meins ist, sagt Jesus. Füchse vergleicht er, die haben ihren Bau, und Vögel, die haben ihr Nest. Sie haben mehr persönlichen Komfort, sie haben ein Zuhause, ein Daheim. Und haben mehr Sicherheit als wie ich. Bist du gewillt, mir zu folgen, auch wenn es bedeutet, Dinge aufzugeben, deren Besitz die meisten Menschen als normal und eigentlich als unumstößliches Recht empfinden? Jesus sagt im Vers 58, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein Ausleger, habe ich gelesen, bemerkt dazu, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und so haben wir versucht, ihn zu bedauern. Aber Jesus braucht unser Bedauern nicht. Wir sollten uns lieber selbst bedauern, wenn wir ein Haus haben, das was uns zurückhält, wenn Jesus an erster Stelle stellen soll. Aber wir, das als Grund haben, ihm das nicht zu machen, Jesus an erster Stelle zu stehen. Jesus will uns vielleicht auf anderen Plätzen haben. Nicht nur in unserem Haus. Dann geht es zur zweiten Situation, Vers 59. Er sagt aber zu einem anderen, folge mir nach. Das hat jetzt Jesus zu benennen gesagt, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Ganz eine legitime Sache, oder? Der zweite Mann hat einen Ruf von Jesus gehört. Er hat ihm direkt angeredet, folge mir nach. Der erste ist zum Herrn gekommen, ich möchte dir nachfolgen. Der zweite ist von Jesus gerufen worden. Und er war auch in gewisser Weise bereit, Jesus nachzufolgen, aber er hat zuvor noch was zu erledigen gehabt. Er wollte hingehen und seinen Vater begraben. Wenn man bedenkt, wie er sie ausdrückt, Herr, erlaube mir zuvor, mit anderen Worten, übersetzt, Herr, ich zuerst, die Worte an sich, Herr und ich zuerst, stehen im Widerspruch zueinander. Wir müssen uns für das eine oder für das andere entscheiden. Ob der Vater vor jenem Mann schon tot war, oder ob der kurz vorm Sterben war, dass dieser Sohn, den Jesus gerufen hätte in die Nachfolge, bei ihm bleiben will, das wissen wir nicht und das spielt auch keine Rolle. Aber er erlaubte sich, diese Angelegenheit, seine Aufgabe, die was er glaubt, zu erfüllen, wichtiger einzustufen als den Ruf, den was er jetzt gerade gekriegt hat, Herr, folge du mir nach. Das hat er jetzt gerade mitgekriegt. Ist doch völlig legitim, oder? Und in Ordnung, seinen sterbenden Vater oder Mutter oder wen vor der Familie die letzte Ehre zu erweisen. Aber wenn das wichtig ist, also wie diesen Ruf, den was er jetzt gerade empfangen hat, das Wichtige ist, dann ist das nicht gut. Dieser Mann hat was anderes zu tun gehabt. Was man auch versteht. Das versteht jeder von uns. Das ist ein Begräbnis vom Vater angeht. Oder wenn er kurz vorm Sterben ist, dass er hingeht. Er hat einen anderen Auftrag gehabt, einen anderen Job. Aber Gott, Jesus, hat ihm einfach was anderes aufgegeben. Er hat ihm den Auftrag gegeben, mir nachzufolgen. Aber das andere war wichtiger. Und da ist eine Spannung da dazwischen. Da ist ein gewisser Konflikt dazwischen. Wie verhalte ich mich? Wie entscheide ich mich jetzt? Was ist jetzt wichtig? Wie drücke ich mehr Wichtigkeit jetzt aus? Und diese Hin- und Hergerissenheit und das Hin- und Hergerissensein hat Jesus nur mal ein Stück weit unterstrichen, irgendwie die Aussage, wie diese Gespaltenheit von diesem jungen Mann oder diesem ödern Mann, also dieser männlichen Person, einfach diese Hin- und Hergerissenheit getadelt hat, ja. Er hat zu ihm gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Eine harte Aussage. Boah, hart. Er hat einem Mann geschafft, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er hat einen ganz anderen Auftrag gehabt. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die geistlich Toten können die leiblich Toten begraben, schreibt der Ausleger. Doch sie können nicht das Evangelium predigen. Die Jünger Jesu sollen nicht Aufgaben Vorrang geben, die was wir anders auch erledigen kann oder genauso tun können oder unerlöste Menschen tun können. Genauso wie wir Christen diese erledigen können. Der Gläubige soll sich sicher sein, dass er an der Stelle, an der er sein soll, und der, was er hauptsächlich arbeitet, die Aufgabe, den Dienst, was er hat, dass er da jetzt unersetzbar ist, dass das seine Aufgabe ist. Und die vorrangige Beschäftigung sollte die Sache Christi auf Erden weiterbringen, in irgendeiner Form, auch wenn es nur so unwichtig erscheint. Und dann gibt es noch einen dritten Mann. In dieser Situation, von dem wird in Vers 61 und 62 gelesen, auch berichtet, das haben wir gelesen. Der dritte Mann, Vers 61, es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Es ist wieder einer gekommen, der war dem ersten Mann sehr ähnlich, der ist auf Jesus Christus zugekommen und sagt zu ihm, ich will dir nachfolgen. Aber er war auf der anderen Seite auch dem zweiten Mann sehr ähnlich, weil er ja zuvor, bevor es zur Nachfolge kommt, erst Abschied von seiner Familie nehmen will. Was ist jetzt an dem Vorhaben an sich falsch? Das ist verständlich, oder? An sich war das Vorhaben vernünftig und gut. Und das ist ja doch eine ganz normale, zusammenlebende Höflichkeit, die was man zum Ausdruck bringt, wie Familien funktionieren und das Alltagsleben. Aber in dem Moment hat Jesus zum Nachfolge gegangen, Jesus zu folgen. Wenn das wieder in Konflikt steht mit dem, was ich jetzt gerade tun soll, mit dem, was ich jetzt gerade für einen Auftrag nehmen soll, stelle ich die Nachfolge wieder hinten an. Und schon wieder ist man diesen gespannt, in dieser Zerreißprobe, in diesem Konflikt, in dieser Entscheidungsfindung. Was mache ich? Jesus hat das nun verdeutlicht zu ihm. Jesus sagt zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wieder eine knallharte Aussage von Jesus. Jesus hat gesagt, dass sobald jemand, vergleicht es mit einem Pflug, wenn ich zurückschaue, wird die Furchen anscheinend nicht gerade, wird immer so berichtet, hat ein Schreimer Ausleger, es wird schief und krumm und wird nicht so recht, wenn ich zurückschaue und pflug, so, ich habe mein Lebtag noch nicht pflugt. Ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist. Aber ich kann es vergleichen, wenn ich mit dem Traktor fahren würde und ich schaue zurück, bin ich nicht sicher, ob ich gerade rausfahre. Man bedenke beim Autofahren oft, man fährt neben den See und schaut nach rechts, wie oft fährst du wirklich dann nicht auf die andere Seite um oder kommst in Konflikt mit der anderen Straßenseite. Das ist passiert, aber da ist es eben genauso. Und da sagt Jesus, sobald er seine Hand an den Pflug der Jüngerschaft gelegt hat, soll er nicht zurückblicken, sonst ist er nicht tauglich für das Reich Gottes. Nachfolger von Jesus soll nicht halbherzig sein. Keine Rücksichtnahme auf Familie oder Freunde, wann gerade jetzt ein Auftrag ansteht. So berechtigt, normal und selbstverständlich die auch sein sollten. Sollen sie uns nicht an die Hingabe zu Jesus, zu dem Auftrag, was wir haben, ablenken. Der Ausdruck nicht tauglich für das Reich Gottes, das bezieht sich aber jetzt nicht auf unsere Erlösung durch das Erlösungswerk von unserem Herrn Jesus, sondern das bezieht sich auf das Reich. Auf den Dienst für das Reich Gottes, für einen Dienst für den Jesus. Es geht nicht um den Zugang zum Reich Gottes, zum Zugang zur Erlösung, sondern um den Dienst. Unsere Tauglichkeit für den Zugang zum Reich Gottes ist allein die Person Jesus und das Werk unseres Herrn Jesus Christus geschuldet. Und sie wird uns einfach und ganz simpel durch Glauben geschenkt. Aber wir sollen bedenken, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und so hat Jesus umschrieben, diese drei Hauptgründe, hat dann zusammengeschrieben, was hauptsächlich die Hindernisse sind, um Jesus nachzufolgen. Materielle Bequemlichkeit, die Umstände an sich, das Gute, was man glaubt zu haben, was unser Anspruch ist, ist unser Recht. Die Aufgabe, die Arbeit, der Job, die Beschäftigung, was wir gerade haben. Und genauso auch Familie und Freunde. Und Jesus will ohne diese Rivalen, so wie ich es jetzt gerade angeführt habe, über das Herz des Menschen regieren. Und will regieren können über uns. Und unsere Vorlieben und Verbindlichkeiten, das sollte man oder müssen wir ans Zweite stillstellen. Aber was für die Bibel nicht berichtet ist, was mit den drei Männern, die was in diesem Gespräch mit Jesus gewesen sind, was mit denen passiert ist, was ist mit denen am Ende geworden, steht da nichts. Was haben die drei dann wirklich gemacht? Das wird jetzt nicht berichtet. Die Zeit, da jetzt Jesus nachzufolgen, ist schon relativ kurz gewesen. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Und das Wirken von Jesus war dann eigentlich mit Jerusalem, seinem Tod, war dann nicht ganz, aber fast halt dann vorbei. Er ist dann nur einige Zeit den Jüngern erschienen, hat sich einigen Menschen zu erkennen gegeben, ihnen gezeigt, aber er war schon auf dem Weg nach Jerusalem. Die Zeit, Jesus nachzufolgen, war schon begrenzt. Nach unserer Zeit Jesus nachzufolgen, ist auch begrenzt. Wie geht es dir mit diesem Text? Wie geht es mit dem, was der Jesus da sagt zu den Burschen, die was da bei ihm waren? Waren es junge Männer, waren es ältere Männer, wir wissen es nicht. Sie werden nur in der männlichen Form angesprochen. Wie geht es da damit? so wie das uns der Herr Jesus den Preis und die Priorität der Nachfolge hier beschreibt, sage ich ganz ehrlich, für mich, wie das wieder neu durchdacht, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit für mich. Das wirklich so umzusetzen, so bohrhart. Das mag vielleicht manchmal abschreckend wirken. Oder zu radikal oder manches auch unmöglich. Oder das ist sowieso sinnlos, ich kriege es sowieso nicht hin. So unerreichbar. Aber Jesus sagt in Kapitel 7 und lässt an Johannes ausrichten, und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Diese Frage müssen Sie mir auch stellen, was da drin steht. Was hält uns davon ab? Ich habe schon gesagt, wie es mit den drei Männern weitergegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie es mit der Situation mit Markus weitergegangen ist und uns zwei. Wir haben dann später telefoniert. Und ich habe mir dann am Telefon gleich gesagt, hey, ich habe da den Termin einfach falsch verstanden. Ich kann eh predigen, das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist das Fußballmatch, ist eh erst am Nachmittag. Und ich habe ihm das auch gesagt, ja, ich habe es ja nicht verstanden, was du wollen hast. Aber eins möchte ich dir schon auch sagen, so wie ich das verstanden habe, hättest du überlegt, die Predigt zu tauschen, zu verschieben oder dass du ein Problem hast. Sag ich habe es, das habe ich mir gemerkt, aber da hätte ich ein Veto bei dir eingelegt, so wie ich ihm halt am Telefon gesagt. Oder, so habe ich wirklich so gesagt. Ich hätte ein Veto für das eingelegt. Wir haben einen Auftrag und dann haben wir einfach gut geredet über das, haben uns unterhalten, habe ihm gesagt, wie es mir da geht dabei, bei solchen Sachen, dass es oft schwierig ist und Sache ist, wenn man was entscheiden muss, was vielleicht den Kindern nicht passt oder der Frau nicht passt oder was an mir nicht passt. Vor allem darauf vielleicht manches anders schirm und wie ich es gern hätte. Und ich hätte ihm auch gesagt, ich hätte nicht tauschen wollen. Ich habe ihm das einfach offen sagen können, ganz normal. Und wir haben da dann sogar nachgeschaut, wie die Predigt geschrieben hat, genau 30 Minuten und 30 Sekunden über das geredet. Dass wir in der Nachfolge sind, ohne auf diesen Text überhaupt zu sprechen kommen. Auf das bin ich jetzt nachher aufmerksam. Aber wir haben über das geredet, dass wir sich immer wieder entscheiden müssen, was stehe ich an erster Stelle, was für Entscheidung treffe ich, was ist mir wichtiger. Aber wenn alles andere logisch und verständlich ist. Ja? Und wie wir das miteinander geredet haben, und wir haben sich das gut ausgeredet. Und der Markus hat mir auch nachher wieder WhatsApp geschrieben und hat sich bedankt für das Gespräch, weil es eine Ermutigung war, und nicht nur für ihn, sondern für mich persönlich genauso. Weil auch kein Konflikt rausgekommen, keine Streiterei, sondern weil wir einfach beide unsere Sicht teilen haben können und einfach so ermutigen haben können, hey, wir müssen dranbleiben und das Werk Gottes, den Dienst, was wir haben, den Auftrag, was wir in der jeweiligen Situation haben, erster stillstehen. Am nächsten Tag bin ich in derselben Situation gewesen wie er. Das hat nicht einmal einen Tag gedauert. Der Jonas hat am 22. Montag haben wir telefoniert und der Jonas hat am Donnerstag Geburtstag gehabt. Und am Dienstag kommt er heim und sagt, am Donnerstag muss er bis 19 Uhr arbeiten. Ich komme aber erst um 3-4 Uhr Nachmittag vor der Arbeit haben, erst um 7 Uhr. Ja, was tun wir denn dann? Wir können denn mir einmal gescheit gratulieren, ich sehe ihn ja nicht einmal. Ich habe Gebetsstundenleitung gehabt. Das hat er auch gemeint. Frage halt wen, ob das nicht wer mit dem Dienst annimmt und tauschen kann, damit wir an Jonas zumindest gratulieren können. Stehst du schon wieder in dieser Situation, in der komischen? Und da haben wir auch hin und her, und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Jetzt habe ich mit Markus so geredet, jetzt kann ich nicht genauso tun. Das geht ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Obwohl das, ich verstehe ihn und ich verstehe das bei mir auch. Der Jonas irgendwie kann gar nichts dafür mit der ganzen Sache. Und es ist dann so ausgegangen, dass der Jonas sogar an dem Tag an seinem Geburtstag freigekriegt hat. Wir haben mehr Zeit gehabt zum Gratulieren, wie wir ursprünglich geplant gehabt haben oder geglaubt haben. Der Herr hat es gesegnet, ich habe nicht einmal Bett für die Situation, sondern der Herr hat es geschenkt. Wir haben miteinander essen gehen können. Ich bin dann gleich direkt vom Essen in die Gebetsstunde gekommen und habe den Dienst wahrnehmen können. Das war überhaupt kein Problem nicht da. Das hat sich einfach so ergeben. Und manchmal, da war es halt nicht so ausgegangen, ich weiß es nicht. Aber der Herr hat das einfach geschenkt, der hat ja das gesehen. Was für Priorität habe ich dem zugeordnet, was ich da hätte tun sollen. Und auf der anderen Seite schaue ich zum Steiner Markus hintere und weiß, dass in der Ecke ein Tresor liegt, der was seit März da liegt und was ich bis heute noch nicht zusammengebracht habe, dass ich ihn auf die Wand aufschraube, sodass der Moritz seine Daten einsperren kann. Und, entschuldige, er als Datenschutzbeauftragter dem nachkommen kann, dass er das einsperren kann. Was für Priorität hat das eigentlich gesagt, wo ich gesagt habe, ich schraube das auf. Da ist es wieder zum Schauen. Und in dieser Spannung sind wir, ja. Und ich bin froh und dankbar, dass ich mit Markus da über das reden habe können. Ihm ist es genauso gegangen, wie es mir genauso geht und wie es jedem von uns geht. Und ich glaube, mit dem kann jeder irgendwie anfangen, weil jeder in dieser Situation schon mal gestickt ist. Aber Jesus fordert uns einfach auf, ihm die Nachfolge an ihm, das, was ihn betrifft, als ersten Platz zu stellen. Und wir müssen ja ehrlich sein, es wird uns auch nicht alle wieder gelingen. Nur was tun wir dann? Wenn uns dann wer aufmerksam macht, reagiere ich dann schnippisch, angefressen, das hat der Markus nicht da, ganz im Gegenteil. Er hat das angenommen, was er ihm da gesagt hat. Ich habe es ihm versucht, einfach zu sagen, nett zu sagen, und wir sind gut miteinander im Gespräch klargekommen. Und haben das gut ausgemacht. Hätte ich nichts gesagt, keine Ahnung, vielleicht war es beim nächsten Fußballmatch wirklich so gewesen. Ich weiß es nicht. Und in diesem Spannungsfeld sind wir da. Und dieses Spannungsfeld, das ist nichts Neues. Das ist Jesus auch schon gestanden da drin. Das ist genau den Leuten damals, die was mit Jesus unterwegs waren, genauso gegangen. Es war einfach so. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Dort ist er gekreuzigt worden. Er hätte genauso verständlich gehandelt, wenn er zu seiner Mama noch hingegangen wäre und hätte sich verabschiedet. Von dem lesen wir aber nichts. Und wenn wir sich mal falsch entscheiden, ja, dann erinnern wir sich doch an den letzten Sonntag, wo Markus über Barmherzigkeit geredet hat. Ja. Einfach versuchen, das andere zu verstehen, den anderen mit Verständnis zu begegnen. Und auch an die Predigt von Thomas Happel, der was über die Liebe gepredigt hat. Dass man, was uns ausmacht, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit jenen um, die was vielleicht immer in die Gemeinde gehen? Bei mir in der Bibel, in der Elbefelder Übersetzung, die was mir das damals vor 19 Jahren geschenkt hat, da steht sehr oft Ermahnen drin. Aber bei dem Ermahnen ist immer eine Fußnote dabei. Und da steht drunter, oder man kann es auch mit Ermuntern oder Trösten übersetzen. Bei dem Ermahnen. Ermuntern oder Trösten. Und zum Schluss möchte ich auch noch einen mutigen Gedanken weitergeben. In Bezug auf die Gemeinde an sich. Wir sind ja doch eine kleine Gemeinde. Und wir sind vielleicht gerade in letzter Zeit ein bisschen, eine gebeutelte Gemeinde, eine kleine Kraft, so wie die Bibel von einer Gemeinde in den Sendschreiben schreibt. Ja. Und es war sicher für uns manches leichter und bequemer, in eine größere Gemeinde zu wechseln. Hätte ich weniger Dienste, vielleicht viel weniger Sorgen, ich brauche mir nicht abmalen oder meine Gedanken machen. Die Arbeit würde sich vielleicht auf mehrere Schultern verteilen. Ja. Es darf uns vielleicht gut sogar, was Neues, was anderes kennenzulernen. Manche ist vielleicht besser organisiert, man hat viel mehr Programm. Ich denke, was beim Jonas oft, oder die Lea, die sitzen allein da. Jonas in seinen Eltern, die Lea in den Eltern. War vielleicht leichter, woanders. Aber es ist nicht die Bequemlichkeit, die was uns wegführt, dass man vielleicht woanders hingeht. Sondern der Herr hat uns an diesem Platz gestellt, hat uns hier Verantwortung gegeben, hier einen Dienst zu machen. Und den können wir nach, auch wenn es vielleicht jetzt gerade schwierig ist, wenn halt manches Zach ist, ja, wenn vielleicht gerade in zwei Wochen mal ein Gottesdienst ausfällt, weil so wegen da ist, weil keiner da ist, der was Leitung macht, oder weil so wegen Leute da sind, weil es beruflich oder wie auch immer verhindert sind. Aber die sieht auch hier. Und der beurteilt das. Es sieht jeden von uns, was motiviert uns, hierher zu kommen. Was motiviert uns, unseren Dienst zu machen? Was motiviert uns, füreinander zu beten? Sieht es, wenn einer in die WhatsApp-Gruppe, auch in die Signalgruppe eine schreibt, hey, bitte bet für mich, und dann schreibt eine Litanei an Leute zurück, die was sagt, ja, ich bete für dich. Oder wie Donnerstag, wo wir für Helene gebetet haben, dass sie gesund wird für ihren Brustkrebs. Dass es wieder gut wird. Das sollte uns Mut machen. Das, was wir da jetzt gelesen und gehört haben. Dass vieles, was wir vielleicht da machen in unserem Leben, glaube ich auch gut gelingt. Nicht nur auf das schauen, was vielleicht nicht so gut läuft. Oder dort hinzuhören, boah, das hätte besser sein können, wie auch immer. Und da gehören wir alle dazu. Allein schon, weil du und du und du und du da bist, freut sich ein anderer, wenn wir mehr sind. Und ich möchte mit einem Vers aus Jeremia schließen, und ich habe mich gefreut, wie der Karl einen Vers aus Jeremia gelesen hat. Der Karl liest immer einen Psalm. Ich kenne einen Karl schon so lange, und ich weiß bei einer Einleitung, ich hätte glaube ich, mein Haus verwettet, wenn ich hätte sich gewettet, der Karl liest sicher einen Psalm. Und er liest heute einen Vers aus Jeremia, und einen sehr ermutigenden Vers. Und ich habe mich voll gefreut, und ich habe lachen müssen, wie er den Vers aus Jeremia gelesen hat, weil ich mir auch einen Vers aus Jeremia zum Abschluss gesucht habe und was ich auch nachher für die Gemeindeversammlung auch nachher gewählt habe. Da schreibt Jeremia in Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Amen.